Hey, hallo liebe Studis. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist Folge, ich weiß gar nicht wie viel, aber das Thema kenne ich. Das Thema ist nämlich der Körper Z modulo P mal Z, wobei P eine Primzahl ist. Und da habe ich jetzt ja schon eine kurze Folge zu gemacht, wo es darum ging, für eine konkrete Primzahl P, für die Primzahl 3, mal zu gucken, wie sehen die Körperelemente eigentlich aus, wie kann man damit rechnen und so. Und dann habe ich aber ja auch gesagt, dass ich mir das Thema nochmal allgemein anschaue und dass ich den kompletten Beweis von Satz 2.17 nochmal durchgehe, alles nochmal wiederhole und überall an den Stellen, wo ich in der Vorlesung gesagt habe, ja, das sieht man, das ist so eine Rechnung, macht man so und so, erzähle ich in der Podcast-Folge, genau das jetzt tue, also einfach nachreiche, was ich in der Vorlesung abgekürzt habe. So, da haben wir jetzt also ganz schön was vor uns. Kann sein, dass ich jetzt eine halbe Stunde oder noch länger hier mit Ihnen spreche. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit oder machen Sie Pausen oder was auch immer Sie brauchen, damit Sie genau das aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können, was Sie brauchen. Ein paar Fragen sind ja vielleicht noch offen geblieben. Ein paar Argumente habe ich auch in der Vorlesung einfach gar nicht erklärt, sondern habe ja nur gesagt, hier, so und so, da gibt es dann so einen Trick und dann macht man das so. Und hier ist noch was Ungewöhnliches. Ich habe hier haufenweise Notizen und ich habe hier was zu schreiben. Ich habe einen leisen Stift, kann trotzdem sein, dass Sie mich schreiben hören. Und der Grund dafür ist, dass ich mich entschieden habe, bei einigen Rechnungen die Rechnung selber zu machen oder zumindest teilweise zu machen und so ein bisschen mitzuschreiben, weil das nämlich das Tempo verändert. Ich habe einfach befürchtet, dass wenn ich alles, was ich mir vorher überlegt habe, aufschreibe und das dann wirklich nur vorlese, dass es dann möglicherweise viel zu schnell geht an einigen Stellen. Und dass Ihnen das dann nicht so viel bringt. Also mal gucken, wenn Sie das nervt mit dem Mitschreiben, dann können Sie mir ja eine Rückmeldung geben, dass Sie das nicht so gut finden. Okay, wiederholen wir nochmal, worum es in Satz 2.17 ging. Da haben wir eine Primzahl P und wir haben die Menge PZ, P mal Z werde ich auch manchmal sagen, das ist die Menge aller ganzzahligen Vielfachen dieser kleinen Primzahl P. Wenn also zum Beispiel P gleich 3 ist, dann ist es die Menge aller durch 3 teilbaren ganzen Zahlen. Wenn die Primzahl 5 ist, dann sind es eben die ganzzahligen Vielfachen von 5 und so weiter. Sie verstehen die Idee. Dann haben wir die Menge Z modulo P mal Z. Das ist eine Menge von Nebenklassen. Und auf dieser Menge von Nebenklassen definieren wir Kringel plus und Kringel. Wir werden sehen, dass das Verknüpfungen sind. Und zwar definieren wir das in folgender Weise. Wenn wir Vertreter A und B gegeben haben, also ganze Zahlen A und B, derart, dass wir jetzt die Nebenklassen PZ plus A und PZ plus B angucken, dann sind Kringel plus und Kringel folgendermaßen definiert. PZ plus A, Kringel plus, PZ plus B ist definiert als PZ plus in Klammern A plus B. Heißt also, dass wir das Kringel plus Ding bilden, indem wir die beiden Repräsentanten nehmen und die addieren und die als neuen Repräsentanten benutzen. Und wir bekommen P mal Z plus A Kringel P mal Z plus B, indem wir die beiden Repräsentanten nehmen und multiplizieren. Das Ergebnis ist dann also PZ plus A mal B. Und wir gucken da mal eben so hin, wenn wir da gewisse Werte einsetzen. Wir schauen mal, was da passiert. Wenn wir zum Beispiel 0 einsetzen an einer Stelle, dann verändert sich bei der Addition das andere Element nicht. Das heißt, es verhält sich neutral für diese Kringeladdition. Wenn man 0 einsetzt und dann die Kringelmultiplikation benutzt, dann ist der neue Repräsentant, der rauskommt, auch wieder 0. Wenn man 1 einsetzt bei der Kringelmultiplikation, dann multipliziert man einen Repräsentanten mit 1, sodass sich das also quasi neutral verhält und so weiter. Wenn Sie konkrete Beispiele sehen wollen, was passiert, wenn man ein konkretes P einsetzt und konkrete Werte für A und B und dann wirklich mal damit rechnet, dann empfehle ich die andere Podcast-Folge, die, wo ich mir Z modulo 3Z angeguckt habe. Hier möchte ich jetzt einfach nur noch mal daran erinnern, was diese Nebenklassen eigentlich sollen. Man kann sich das so vorstellen, dass man die Menge Z aufteilt in insgesamt P paarweise verschiedene Teilmengen. Und diese Teilmengen sind dadurch gekennzeichnet, welchen Rest die darin liegenden Zahlen beim Teilen durch P lassen. PZ plus 0 besteht dann genau aus den durch P teilbaren ganzen Zahlen ohne Rest. PZ plus 1 besteht aus denen, die beim Teilen durch P Rest 1 lassen. Da hätte ich aber statt 1 auch nehmen können P plus 1 oder so. Dann habe ich als nächstes PZ plus 2, da bleibt halt der Rest 2 und so weiter. Und wenn man die Reste beschränkt auf eine gewisse Menge, also zum Beispiel die Menge von 0 bis P minus 1, dann sehe ich da insgesamt P Möglichkeiten, was die Reste sein können beim Teilen durch P. Und dementsprechend habe ich auch nur P unterschiedliche solche Teilmengen von Z. Und die disjunkte Vereinigung all dieser Teilmengen ergibt die Menge der ganzen Zahlen. Anders gesagt, bei jeder ganzen Zahl kann ich mit Rest durch P teilen, da kommt irgendwas raus und der Rest, der rauskommt, gibt mir genau eine Nebenklasse, in der diese ganze Zahl liegt, innerhalb von Z modulo PZ. So, das ist also eine Art und Weise, die Menge der ganzen Zahlen zu organisieren, sozusagen mit der Brille auf, was passiert beim Teilen durch die Primzahl P. Jetzt haben wir uns überlegt, wie man die Nebenklassen verknüpfen kann, einmal mit einer Kringeladdition und einmal mit einer Kringelmultiplikation. Und die Behauptung in Satz 2.17 ist, dass das wirklich Verknüpfungen sind und dass da ein Körper rauskommt. Und zwar ein Körper der Charakteristik P. Charakteristik P bedeutet, dass wenn ich das neutrale Element für die Multiplikation benutze und es P mal mit sich selbst addiere, dass dann das Nullelement rauskommt. Und wenn ich das weniger oft addiere mit sich selbst, dann kommt noch nicht Null raus. So ist kurz gefasst zu verstehen, was es heißt, Charakteristik P zu haben. Ja, ich gehe jetzt einfach die Skizze durch. Ein paar Dinge werde ich wiederholen, die habe ich in der Vorlesung schon erklärt. Ein paar Dinge werde ich ausführlicher erklären und ein paar Dinge werde ich überhaupt jetzt erstmal richtig beschreiben. Die habe ich vorher nur angedeutet oder habe gesagt, dass da noch irgendwas kommt. In Schritt 1 überlegen wir uns, ob Kringel plus und Kringel überhaupt Verknüpfung sind. Das ist generell sinnvoll, aber ist ja auch eine der Ringeigenschaften, die wir sowieso brauchen. Insofern gucken wir uns das nochmal an. Zunächst mal können wir drauf starren. Wir können gucken, was bei Kringel plus passiert. Da nehme ich zwei Repräsentanten und addiere die. Da kommt wieder eine ganze Zahl raus, also lande ich wieder in der Menge Z modulo P mal Z. Genauso bei Kringel. Das Problem ist also nicht, ob ich in der richtigen Menge anfange und auch wieder in der richtigen Menge lande, sondern das Problem ist das überhaupt eine Abbildung? Und die Frage, die wir uns dann immer stellen, ist die, ob das, was wir da machen, von der Wahl der Repräsentanten abhängt. Wenn ich also die gleiche Nebenklasse nehme und die mehrmals hinschreibe mit verschiedenen Repräsentanten, kommt dann dasselbe raus, egal welche Repräsentanten ich wähle, wenn ich Kringel plus und Kringel mache, oder hängt das von den Repräsentanten ab? Und wenn Sie sich nochmal klar machen wollen, warum das eine ernstzunehmende Frage ist, dann schlage ich vor, dass Sie sich ein konkretes Beispiel hernehmen, zum Beispiel 5z, und dann mal die gleiche Restklasse hinschreiben mit verschiedenen Repräsentanten. Zum Beispiel könnten Sie schreiben 5z plus 0 oder 5z minus 5 oder 5z plus 10. Das ist alles dieselbe Menge, aber mit verschiedenen Repräsentanten. Genauso können Sie nehmen 5z plus 2 oder 5z minus 3 oder 5z plus 7. Gleiche Menge, verschiedene Repräsentanten. Dann können Sie damit ein bisschen rumspielen, können mal gucken, was passiert, wenn Sie verknüpfen. Dann kommen nämlich beim Ergebnis erstmal wieder verschiedene Repräsentanten raus. Aber die Menge, die beschrieben wird, ist die gleiche und darauf kommt es an. Beispiele helfen dabei, sich nochmal klarzumachen, was da passiert und warum es sinnvoll ist, sich diese Frage mit den Repräsentanten zu stellen. Das haben wir in der Vorlesung gemacht, bei Kringel ganz explizit, deswegen werde ich das nicht nochmal alles wiederholen, diese ganzen Rechnungen. Aber was ich schon machen möchte, ist nochmal erklären, warum wir bei Kringel plus weniger Arbeit haben. Der Grund ist nämlich der, dass wir die Gruppe Z mit plus uns vorher schon genauer angeguckt haben, beziehungsweise dass wir generell Wissen über Gruppen haben, was wir hier anwenden können. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben uns erinnert, dass Z mit plus eine Gruppe ist. Und dann habe ich in der Vorlesung behauptet, dass man mit dem Untergruppenkriterium ganz einfach zeigen kann, dass PZ eine Untergruppe von Z ist, bezüglich der Einschränkung von Plus. Das machen wir jetzt nochmal ordentlich. Ich schreibe ein bisschen mit, mal gucken, ob Sie das hören. Also, was brauche ich denn für das Untergruppenkriterium? Da habe ich UG1, da brauche ich, dass das neutrale Element da drin liegt in der Menge. Die Menge, die ich jetzt gerade betrachte, ist P mal Z. Und das neutrale Element für Z mit Plus ist die 0. Die Frage ist also, ob 0 in PZ liegt. Und ich behaupte ja, denn ich kann ja 0 schreiben als P mal 0, also liegt es in dieser Menge P mal Z drin. 0 liegt in PZ, UG1 ist erfüllt. Für UG2 geht es darum, dass man sich zwei Elemente aus der Menge hernimmt. Also nehme ich mir jetzt mal ein X aus PZ und ein Y aus PZ und dann gucke ich mir das eine verknüpft mit dem Inversen des anderen an. Und die Verknüpfung, um die es hier gerade geht, ist Plus. Mich interessiert also jetzt x plus minus y und ich muss nachgucken, ob das auch in PZ liegt. Und wie mache ich das? Na, ich überlege, was es überhaupt heißt, in PZ zu liegen. Die Elemente aus PZ sind die ganzzahligen Vielfachen von P und dann kann ich also x und y so schreiben, dass man das sieht. Ich schreibe also x gleich p mal x0, x0 kommt aus z. Und y schreibe ich als p mal y0, y0 kommt auch aus z. Und dann nehme ich den Ausdruck x plus in Klammern minus y und forme den um. Ich setze nämlich jetzt ein, p mal x0 plus in Klammern minus p mal y0. Dann benutze ich, dass z ein Ring ist und dass ich da sowas wie so Distributivgesetze habe. Dann kann ich das p nämlich ausklammern. Dann steht da p mal in Klammern x0 plus in Klammern minus y0 oder anders gesagt, mehr wie in der Schule, da steht p mal x0 minus y0. x0 und y0 sind ganze Zahlen, deswegen ist die Differenz auch eine ganze Zahl und deswegen ist der Ausdruck, der da steht, p mal in Klammern x0 minus y0, genau von der Form, wie die Elemente in pz aussehen. P mal ganze Zahl. Also liegt das, was wir da ausgerechnet haben, in pz und damit ist dann der zweite Teil des Untergruppenkriteriums erfüllt. Das habe ich in der Vorlesung wirklich nur sehr abgekürzt erklärt und nicht genau. Hier war jetzt nochmal die genaue Erklärung dazu. Dementsprechend haben wir jetzt eine Untergruppe. Außerdem ist z mit plus eine Abelsche Gruppe. Wenn ich addiere in z, kommt es auf die Reihenfolge nicht an. Und bei Abelschen Gruppen sind alle Untergruppen Normalteiler. Jetzt ist also pz nicht nur eine Untergruppe, sondern sogar ein Normalteiler. Dann kann ich mir die Faktorgruppe angucken. Und wenn ich mir die Faktorgruppe z modulo pz anschaue, ja, was für eine Verknüpfung habe ich da? Wir haben das in der Gruppentheorie am Anfang, als wir über Gruppen geredet haben und über Faktorgruppen, da hatten wir so eine Verknüpfung, die hieß Box. Und Box hat so funktioniert, dass man zwei Nebenklassen nimmt und die verboxt, indem man die Repräsentanten mit der Gruppenverknüpfung verknüpft. Das ist aber genau das, was wir hier mit Kringelplus machen. Wir nehmen die Repräsentanten und addieren sie. Und die Addition ist ja hier gerade die Gruppenverknüpfung, die uns interessiert. Das heißt also, dass Kringelplus jetzt die Rolle von der Box vorher übernimmt. Und deswegen wissen wir mit unserem Satz über Faktorgruppen, dass z modulo pz mit Kringelplus eine Gruppe ist und sogar nicht nur irgendeine Gruppe, sondern gewisse Eigenschaften vererben sich quasi von z. Die ist zum Beispiel auch abelsch. Das kommt daher, dass wenn man verknüpft mit Kringelplus, dass man dann die Repräsentanten addiert und da kommt es auf die Reihenfolge nicht an, weil es in z auf die Reihenfolge nicht ankommt. Deswegen ist das bezüglich Kringelplus eine abelsche Gruppe. Dann können wir einfach, weil wir das später sowieso brauchen, schon mal überlegen, was wir über diese Gruppe wissen. Wir wissen zum Beispiel, dass pz plus 0 neutral ist bezüglich Kringelplus. Wir wissen, dass wenn wir so ein Element haben der Form pz plus a, dass dann das Inverse bezüglich Kringelplus die Form pz plus in Klammern minus a hat. Beispiel, wenn ich pz plus 2 habe, dann ist das Inverse davon pz minus 2 oder pz plus in Klammern minus 2. Und so weiter. Was braucht man da für eine Gruppe streng genommen noch? Ja, Assoziativgesetz und so. Aber wir haben ja schon mal bewiesen, dass für Gruppen ganz allgemein bei dieser Konstruktion wieder eine Gruppe rauskommt. Und deswegen müssen wir jetzt überhaupt nichts mehr zeigen. Der einzige Grund, warum ich hier nochmal an gewisse Elemente erinnert habe, ist der, dass wir die später dann vielleicht nochmal benutzen wollen, wenn wir uns den Ring z modulo pz mit Kringelplus und Kringel angucken. Aber beweisen müssen wir hier jetzt nichts. Wir kriegen aus der Theorie vorher über Gruppen geschenkt, dass z modulo pz mit Kringelplus eine Gruppe ist. Sogar eine abelsche Gruppe. So, da hatten wir also jetzt diesen Satz 2.11, den haben wir benutzt und diese Boxgeschichten. Und damit haben wir nicht nur, dass Kringelplus eine Verknüpfung ist, sondern wir haben sogar jetzt noch mehr Informationen gewonnen. Aber gehen wir mal weiter mit dem, was in Schritt 1 steht, denn da ist ja auch noch Kringel. Für Kringel habe ich in der Vorlesung aber genau erklärt, warum das eine Verknüpfung ist. Da war die Frage ja auch nur die Abhängigkeit von den Repräsentanten. Und in der Vorlesung habe ich wirklich ganz zu Fuß, ganz elementar gezeigt, wie man die Unabhängigkeit von den Repräsentanten rausbekommt. Das wiederhole ich jetzt also nicht nochmal, sondern ich sage nur, dass es darum geht, sich eine Nebenklasse zweimal hinzuschreiben mit zwei Repräsentanten, die möglicherweise verschieden sind, und sich dann das Kringelprodukt einmal mit dem einen Repräsentanten hinzuschreiben und einmal mit den anderen und dann zu zeigen, dass die gleich sind. Wenn wir das gemacht haben, ist Schritt 1 erledigt und das ist dann auch schon die erste Ringeigenschaft, die Ringeigenschaft R1. Die sagt nämlich, dass man Verknüpfung braucht für die Menge, von der man zeigen möchte, dass es ein Ring ist und das haben wir jetzt schon erledigt. Wenn wir jetzt also in Schritt 2 gucken, die weiteren Ringeigenschaften R2, R3, R4, dann gucken wir doch mal, was da noch so auf uns wartet. R2, da steht, dass die Menge mit der Verknüpfung, die wir da Plus genannt haben, eine Abelsche Gruppe ist. Bei uns würde es also heißen, dass wir zeigen müssen, dass Z modulo PZ mit Kringel Plus eine Abelsche Gruppe ist. Hey, das haben wir schon. Haben wir uns gerade in Schritt 1 nebenbei schon mit überlegt. Super. Was brauchen wir noch für die Ringeigenschaften? Wir brauchen das Assoziativgesetz für Kringel. Okay, das rechne ich Ihnen doch jetzt einfach mal vor. Das kommt von den Rechenregeln, die wir in Z haben. Ist also alles kein Problem. Ich nehme mir drei ganze Zahlen her, A, B, C. Das sollen jetzt meine Repräsentanten sein. Und dann schreibe ich mal hin, wie so eine Verknüpfung von drei Elementen in dem Faktoring aussieht. Da habe ich jetzt also PZ plus A Kringel, PZ plus B Kringel, PZ plus C. Und ich muss mich noch entscheiden, wo ich die Klammern setze. Mir geht es ja auch um ein Assoziativgesetz, also muss ich da jetzt noch einmal klammern. Ich nehme mal den Anfang. Ich klammer also PZ plus A und PZ plus B zusammen. Die verknüpfe ich zuerst und dann verknüpfe ich mit PZ plus C. Und jetzt rechne ich einfach los. Ich benutze die Rechenregeln für dieses Kringelprodukt und rechne zuerst die große Klammer aus. Dann steht da PZ plus in Klammern A mal B. Und dann habe ich noch Kringel PZ plus C. Also rechne ich nochmal mit Kringel aus. Dann habe ich da stehen PZ plus, jetzt muss ich irgendwie Klammern setzen, Klammer auf, noch eine Klammer auf, A mal B mal C und dann die große Klammer wieder zu. Dann steht da jetzt also PZ plus, Klammer, Klammer, A mal B, Klammer zu, mal C, Klammer zu. So, ich hoffe, bei Ihnen steht das da jetzt auch. Dann benutze ich, dass ich innerhalb der Klammer, wo die Repräsentanten stehen, in Z mit den Rechenregeln für den Ring Z umklammern darf, denn in Z mit mal gilt das Assoziativgesetz. Also wechsle ich die Klammer von links nach rechts, dann steht da PZ plus Klammer auf, A mal Klammer auf, B mal C, Klammer zu, Klammer zu. Und jetzt mache ich alles wieder rückwärts. Das heißt, ich schreibe jetzt PZ plus A Kringel, PZ plus in Klammern B mal C. Da habe ich jetzt quasi rückwärts diese Kringelmultiplikation angewandt und dann mache ich das nochmal und achte darauf, dass ich die Klammern richtig setze. Und dann steht da PZ plus A, Kringel, große Klammer auf, PZ plus B, Kringel, PZ plus C und dann irgendwann nochmal eine große Klammer zu. Jetzt ist insgesamt die große Klammer von links nach rechts gewandert. Das ist das Assoziativgesetz für Kringel und wir haben schon wieder gesehen, dass wir da überhaupt nichts gemacht haben. Wir haben ausgerechnet und in der Mitte haben wir einfach nur umgeformt mit den Rechenregeln in Z. Da ist also gar nichts Spannendes passiert. Aber wir haben jetzt drei von vier Ringeigenschaften. Das ist super. Die vierte Ringeigenschaft, das sind die beiden Distributivgesetze und da zeige ich jetzt nur eins. Erstens, weil hier bei Kringel Plus und Kringel die Reihenfolge keine Rolle spielt. Da reicht eins. Und zweitens, weil das wirklich genau die gleiche Idee ist, da beide Male. Und bestimmt sehen Sie jetzt auch schon, wie das geht. Wir benutzen die gleichen Buchstaben für die Repräsentanten und ich nehme mal das Distributivgesetz, was da in R4 zuerst steht. Das heißt, da steht links die Klammer mit Plus und rechts kommt das Produkt. Ich schreibe also PZ plus A, Kringel plus PZ plus B, dann kommt um das Ganze eine Klammer und dann kommt Kringel PZ plus C. So, rechnen wir aus und hoffen das Beste. Zuerst gucke ich in die große Klammer und löse das Kringel plus auf, indem ich anwende, was es macht. Also PZ plus in Klammern A plus B, Kringel, dann kommt PZ plus C und jetzt rechne ich aus, was Kringel macht. PZ plus, jetzt brauche ich Klammern, Klammer auf, A plus B, Klammer zu, mal C. Der neue Repräsentant ist jetzt also A plus B in Klammern mal C. Und wieder kommt, dass wir in Z diese ganzen Rechenregeln schon haben. Jetzt kann ich nämlich daraus machen PZ plus, große Klammer auf, A mal C plus B mal C, Klammer zu. Ich habe den Repräsentanten einfach umgeschrieben mit dem Distributivgesetz in Z. Und jetzt rechne ich alles wieder zurück. Ich nehme also dieses Plus, was ich da beim Repräsentanten in der Klammer sehe und mache daraus PZ plus A mal C in Klammern Kringel plus PZ plus B mal C. Und jetzt sehen Sie schon, den ersten Ausdruck kann ich schreiben als P mal Z plus A Kringel P mal Z plus C. Dann kommt das große Kringel plus und dann kann ich den zweiten Ausdruck schreiben als P mal Z plus B Kringel P mal Z plus C. Am Ende steht dann da also wirklich das Distributivgesetz, so wie wir das haben wollten. Und der Witz war wieder, dass man alles auf die Repräsentantenebene runtergerechnet hat und dann dort die Rechenregeln benutzt hat, die wir in Z haben. Wunderbar, damit haben wir jetzt Schritt 2 erledigt. Wir haben das Z modulo PZ mit Kringel plus und Kringel ein Ringes. Super, das war Teil 1 der Körpereigenschaften. Jetzt kommt Teil 2. Was haben wir denn da nochmal? Bei einem Körper brauchen wir, wenn wir das neutrale Element für die Addition wegwerfen, eine abelsche Gruppe mit der zweiten Verknüpfung, also mit Kringel. Wir schreiben also nochmal auf, was zu zeigen ist. In K2, Z modulo PZ ohne die 0 in Z modulo PZ mit Kringel ist eine abelsche Gruppe. Oh, da müssen wir die ganzen Gruppensachen nachrechnen und noch das Kommutativgesetz. Okay, was machen wir also? Zunächst überlegen wir uns, und ich glaube, das hatte ich in der Vorlesung auch recht ausführlich angeschrieben, was ist denn eigentlich das Nullelement in diesem Ring? Na, das Nullelement ist PZ plus 0. Und repräsentiert wird dieses Element von allen durch p teilbaren ganzen Zahlen. Pz plus 0 ist also dasselbe wie pz plus p oder pz plus minus p oder pz plus 5p oder so. Das ist das Nullelement. Und das nehmen wir jetzt raus und wollen dann mit Kringel erstmal überhaupt eine Menge mit Verknüpfung haben. Das ist die erste Gruppeneigenschaft. Und die Wohldefiniertheit, also die Unabhängigkeit von den Repräsentanten, die haben wir uns ja schon für die ganze Menge Z modulo PZ mit Kringel überlegt. Das brauchen wir jetzt also nicht nochmal, nur weil wir die 0 rausgeworfen haben. Aber wir müssen uns überlegen, dass wenn man 2 von 0 verschiedene Elemente nimmt aus diesem Faktorring, dass dann nach der Kringelverknüpfung auch wieder etwas rauskommt, was nicht 0 ist. Und ich möchte das nur nochmal kurz wiederholen, auch wenn ich in der Vorlesung was dazu gesagt habe. Was ich also jetzt mache, ist, ich nehme pz plus a und pz plus b her und die sind beide nicht 0 in dem Faktorring. Und das heißt, dass die Repräsentanten a und b nicht durch p teilbar sind. Vorsicht nochmal, es reicht nicht zu sagen, dass a und b nicht 0 sind. Denn als Repräsentant der Nebenklasse pz plus 0 kann man ja nicht nur 0 nehmen, sondern auch noch andere Zahlen, zum Beispiel p oder 2p oder 3p. Und die dürfen das aber auch nicht sein. Und das Einzige, was die Repräsentanten gemeinsam haben, die man anstatt der 0 nehmen kann, ist, dass sie alle durch p teilbar sind. Das heißt, das ist das, worauf wir achten müssen. A und b sollen jetzt beide nicht durch p teilbar sein. Okay, und jetzt verknüpfe ich die mit Kringel. Wenn ich das mache, dann habe ich da stehen pz plus a, Kringel pz plus b. Rechne ich aus, da kommt raus pz plus a mal b. Und jetzt benutze ich eine Eigenschaft von Primzahlen. Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt sie auch einen der Faktoren, mindestens einen davon. Wenn also jetzt pz plus a mal b dasselbe wäre wie pz plus 0, dann müsste der Repräsentant a mal b durch p teilbar sein, aber dann müsste a oder b oder beide durch p teilbar sein. Das ist aber nicht so, denn wir haben ja vorher die beiden Repräsentanten so gewählt, dass sie nicht durch p teilbar sind. Das heißt, hier benutzen wir eine Eigenschaft, so eine Teilbarkeitseigenschaft von Primzahlen. Die wird uns in der Algebra-Vorlesung nochmal beschäftigen. Für den Moment dürfen wir die einfach nehmen, aus der Schule, dürfen das wissen und haben dann rausbekommen, dass immer dann, wenn wir 2 von 0 verschiedene Elemente verkringeln, dass dann da auch wieder was rauskommt, was nicht 0 ist. Dementsprechend ist Z modulo PZ ohne 0 eine Menge, mit Kringel, Entschuldigung, eine Menge mit Verknüpfung. Und das ist die erste Gruppeneigenschaft. Die nächste Gruppeneigenschaft ist das Assoziativgesetz für Kringel. Das haben wir uns aber ja vorher schon für alle Ringelemente überlegt, als es um die Ringeigenschaften ging. Haben wir also schon. Okay, als nächstes brauchen wir ein neutrales Element. Da schlage ich vor pz plus 1. Und wir rechnen nach, wenn ich pz plus 1 verkringle mit irgendeinem Element pz plus a, dann multipliziere ich die beiden Repräsentanten, dann steht da also 1 mal a. Und da sich 1 im Ring Z neutral verhält für die Multiplikation, kommt dann einfach a raus. Das heißt, dann habe ich wieder das Element pz plus a, mit dem ich angefangen habe. Deswegen verhält sich pz plus 1 neutral. Damit haben wir dann die Gruppeneigenschaft 3 erledigt. Und die Gruppeneigenschaft 4, die gibt uns sozusagen die Hausaufgabe, Inverse zu finden. So, und da wird es einmal richtig knifflig und da habe ich in der Vorlesung auch wirklich einen Teil nicht gemacht. Und zwar deshalb, weil man eine Hilfsbehauptung braucht. Und diese Hilfsbehauptung, die beweise ich jetzt mit Ihnen zusammen. Da ist wirklich ein kleiner Trick dabei. Ich finde den sehr schön. Aber es ist auch so die Art Trick, die man irgendwie lernt und dann vielleicht später nochmal irgendwann benutzen kann. Aber das steht jedenfalls nicht im Zentrum dieser Vorlesung. Deswegen fand ich es okay, das da an der Stelle wegzulassen. Hier kommt die Hilfsbehauptung aus der Vorlesung. Folgendes ist da los. Man hat eine Restklasse oder Nebenklasse PZ plus A, wobei A nicht durch P teilbar sein soll. Das heißt also, dass man da ein Element in dem Faktoring hernimmt, was nicht das Nullelement ist. Und das sind die Elemente, die uns gerade interessieren. Für die wollen wir ein Inverses finden bezüglich Kringeln. So, wie finden wir das? Wir können ja jetzt schlecht irgendwie in Z suchen nach irgendeinem Bruch, der sozusagen mit A multipliziert 1 ergibt. Das ergibt keinen Sinn. Wir dürfen ja nur ganzzahlige Repräsentanten nehmen. Was wir also suchen, ich schreibe uns das mal hier so auf und rede mit. Wir suchen jetzt PZ plus B mit der Eigenschaft, dass A mal B beim Teilen durch P den Rest 1 lässt. So dass also, anders gesagt, PZ plus A Kringel PZ plus B das gleiche ist wie PZ plus 1. PZ plus 1 ist ja das neutrale Element, mit dem wir hier gerade arbeiten, für diese Kringelmultiplikation. So, also nur nochmal, um zu wiederholen, was es heißt, ein Inverses zu sein. Denn wenn man sich an Inverse und an diese Schreibweisen gewöhnt hat, dann kann es sein, dass man die Definition vergisst. Invers zu sein zu einem Element heißt einfach nur, dass das Produkt das neutrale Element ergibt. Das heißt nicht automatisch, dass man hoch minus 1 rechnen kann oder so. Manchmal ergibt das gar keinen Sinn. So wie hier. Wir suchen also jetzt zu unserem PZ plus A ein passendes PZ plus B. Das ist quasi die Idee. Und wir haben A so gewählt, dass A nicht durch P teilbar ist, denn ansonsten wäre das ja das Nullelement und das Nullelement hat bezüglich Kringel normalerweise kein Inverses und wir erwarten das auch nicht. Uns interessieren nur die anderen Elemente. Okay, jetzt kommt die Hilfsbehauptung, die nämlich sagt, es gibt so ein Ding. In der Hilfsbehauptung habe ich das PZ plus X genannt statt B. In Ihrem Kurzskript sehen Sie da also jetzt ein X statt eines Bs. Ich hoffe, dass Sie das nicht stört. Ich habe das gerade nur noch mal zur Motivation erzählt und damit wir wissen, wo wir hinwollen. Und jetzt kommt eine Abbildung. Und diese Abbildung heißt, sagen wir mal, Phi. Und die geht von Z modulo PZ in sich selbst für alle PZ plus was auch immer C sei PZ plus C abgebildet mit Phi, definiert als PZ plus C mal A. Wir nehmen also dieses PZ plus A her, das wir invertieren wollen, halten den Repräsentanten A fest und benutzen ihn, um eine Abbildung zu definieren. Und die Abbildung nimmt einfach so eine Nebenklasse, nimmt den Repräsentanten und multipliziert ihn mit A. So, das ist jetzt gerade der Plan, das machen wir. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ergibt gleich Sinn, versprochen. Ich möchte gern zeigen, dass diese Abbildung Phi von Z modulo PZ in sich selbst, dass die injektiv ist. So, Injektivität heißt, wenn ich zwei Elemente habe, die das gleiche Bild haben, dann sind auch die Urbilder gleich. Also brauche ich jetzt zwei Leute mit dem gleichen Bild. Was mache ich also? Ich nehme PZ plus C und PZ plus D und ich nehme die so, dass die Bilder unter Phi gleich sind. Das heißt, wenn ich mir das hinschreibe, bekomme ich PZ plus C mal A ist das gleiche wie PZ plus D mal A. Aha, C mal A und D mal A repräsentieren also die gleiche Nebenklasse in diesem Faktoring. Was heißt denn das? Das muss ich jetzt irgendwie umformen. Zum Beispiel könnte ich jetzt daraus machen, naja, das heißt doch jetzt, C mal A, was dasselbe ist wie 0 plus C mal A, liegt in der linken Seite, also in PZ plus C mal A. Also liegt es auch auf der rechten Seite, also in PZ plus D mal A. Also kann ich das doch schreiben als etwas durch P teilbares plus D mal A. Jetzt schreibe ich also C mal A gleich irgendwas durch P teilbares bla 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 plus D mal A. Jetzt schreibe ich das um und bringe D mal A auf die andere Seite, dann steht da, C mal A minus D mal A ist durch P teilbar, ohne Rest. So, das merken wir uns. Jetzt habe ich also C mal A minus D mal A ist durch P teilbar. Und ich kann da was ausklammern. Ich kann das nämlich schreiben als C minus D in Klammern mal A. Und das ist jetzt durch P teilbar. Moment. Da steht jetzt ein Produkt und das ist durch P teilbar. P ist eine Primzahl. Und wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt sie mindestens einen der Faktoren. Einer der Faktoren, die hier stehen, ist aber A. Und A haben wir am Anfang so gewählt, dass es nicht durch P teilbar ist, denn A sollte ja eine Nebenklasse repräsentieren, die gerade nicht 0 ist in dem Faktoring. Ach so, ja, aber wenn wir jetzt dieses Produkt haben, das durch P teilbar ist und der Faktor A ist nicht durch P teilbar, dann muss der andere Faktor durch P teilbar sein. Jetzt haben wir also rausgekriegt, P teilt C minus D ohne Rest. Oder anders gesagt, kann ich C minus D schreiben als ein Vielfaches von P. Und das heißt nun wiederum, dass C minus D in der Menge PZ liegt. Und das kann ich jetzt wieder umschreiben und kann sehen, dass PZ plus C das gleiche ist wie PZ plus D. Dazu gab es eine Übungsaufgabe und der Grund ist einfach, dass wir dieses Argument ständig benutzen. Sie haben es gesehen, allein jetzt, seit ich Sie zuquatsche, haben wir auch schon wieder mehrfach diese Idee benutzt, wenn zwei Elemente die gleiche Restklasse repräsentieren, dann ist das eine verknüpft mit dem Inversen des anderen in dieser Untergruppe drin, also in dem Normalteiler, um den es da geht bei der Faktorstruktur. Genau das haben wir hier jetzt nochmal zu Fuß ausgeixt und benutzt. P teilt C minus D heißt also, dass C und D die gleiche Nebenklasse repräsentieren. PZ plus C ist das gleiche wie PZ plus D. Aber das sind doch genau die beiden Urbilder, mit denen wir angefangen haben. Das waren die beiden Elemente, die unter Phi das gleiche Bild hatten. Jetzt haben wir gezeigt, die Urbilder sind gleich, also ist die Abbildung injektiv. Und jetzt kommt der tolle kleine Kunstgriff. Z modulo P mal Z ist eine endliche Menge. Diese Menge hat nur P Elemente, einfach weil es nur P verschiedene Möglichkeiten gibt, zum Beispiel in der Menge 0 bis P minus 1 oder so, verschiedene Möglichkeiten, welchen Rest man lassen kann beim Teilen durch P. Jetzt haben wir diese endliche Menge und haben eine injektive Abbildung von dieser Menge in sich selbst. Wenn die nicht surjektiv wäre, dann wäre die Menge unendlich. Denn das ist doch gerade unsere Definition für endliche Mengen. Eine Menge heißt endlich genau dann, wenn jede injektive Abbildung der Menge in sich selbst auch surjektiv ist. Aha! Ja, das heißt also, diese Abbildung Phi ist surjektiv. Aber Moment, das löst doch unser Problem. Surjektiv zu sein heißt, dass es für das Element P mal Z plus 1 ein Urbild geben muss unter Phi. Und ein Urbild davon ist doch genau ein Element PZ plus B der Form, dass PZ plus B abgebildet mit Phi gleich PZ plus 1 ist. Und wenn ich jetzt einsetze, was Phi macht, dann steht da PZ plus B mal A gleich PZ plus 1. Und damit haben wir das gewünschte B gefunden. Denn diese ganze Zahl B kann ich jetzt nehmen. Dann habe ich PZ plus B, Kringel PZ plus A gleich PZ plus 1. Und damit ist PZ plus B das gesuchte, gewünschte Inverse für PZ plus A. Dass die Reihenfolge jetzt so ist, dass das B von links kommt und nicht von rechts, das ist an der Stelle wirklich egal, denn bei der Multiplikation in Z und auch bei der Kringelmultiplikation im Faktoring ist die Reihenfolge egal. Ansonsten hätte man, wenn man das anders hätte basteln wollen und wenn die Reihenfolge wichtig gewesen wäre, dann hätte man die Abbildung halt so basteln müssen, dass das A nicht von rechts dran multipliziert wird, sondern von links. Dann hätte man aber genau die gleichen Argumente machen können. Das wäre dasselbe gewesen. Hier war die Reihenfolge egal. Deswegen habe ich das A von rechts dran multipliziert, weil das jetzt beim Schreiben irgendwie einfacher war. So, was Sie hier gesehen haben, ist ein kleiner Kunstgriff mit einer trickreichen Abbildung und mit endlichen Mengen und mit dieser Argumentation, dass bei einer endlichen Menge eine injektive Abbildung der Menge in sich selbst auch surjektiv sein muss. Super kleiner Kunstgriff, deswegen freue ich mich, dass wir den hier in der Vorlesung einmal sehen. Aber vielleicht verstehen Sie auch, warum ich diese Art von Argumentation nicht plötzlich mitten in der Vorlesung machen wollte, als es eigentlich darum ging, Ringeigenschaften und Körpereigenschaften zu zeigen. So, jetzt habe ich schon sehr viel geredet und geschrieben. Mal gucken, wo wir stehen. Wir haben von den Gruppeneigenschaften für Kringel, also für Z modulo PZ ohne 0 mit Kringel, da haben wir uns jetzt überlegt, die Menge mit Verknüpfung, wir haben Assoziativgesetz schon gehabt, wir hatten ein neutrales Element, jetzt haben wir Inverse gefunden mit unserer Hilfsbehauptung und dann haben wir also schon eine Gruppe und für eine abelsche Gruppe fehlt noch das Kommutativgesetz, aber das Kommutativgesetz für Kringel bekommen wir geschenkt aus dem Kommutativgesetz für mal in Z. Denn ich habe, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, als ich mit Ihnen die Verknüpfung nochmal durchgegangen bin, dass bei Kringel Plus und bei Kringel es nicht auf die Reihenfolge ankommt, weil man ja nur Repräsentanten nimmt und mit denen was macht. Einmal addiert man die und einmal multipliziert man die. Und das passiert in Z. Und in Z gilt für beide diese Verknüpfungen das Kommutativgesetz. Deswegen kriegen wir das auch schon wieder geschenkt, müssen da gar nichts weiter machen. Wir haben jetzt bei Z modulo PZ ohne 0, und mit der 0 meine ich PZ plus 0, mit Kringel eine abelsche Gruppe. Hey, das war die Körpereigenschaft K2. Wir haben hier also wirklich einen Körper gefunden und dieser Körper hat genau P Elemente, nämlich diese P paarweise verschiedenen Nebenklassen beim Rechnen, also beim Teilen durch P sozusagen. Und dann in Schritt 4 haben wir uns noch überlegt, dass der Körper Charakteristik P hat. Das habe ich Ihnen in der Vorlesung ziemlich ausführlich erklärt, deswegen werde ich nur noch mal kurz wiederholen, was wir da gemacht haben. Man muss sich noch mal überlegen, was das 1-Element ist. Und das 1-Element war PZ plus 1. Dann hatten wir die Herznotation, mit der wir hinschreiben können, dass wir das Element mehrmals zu sich selbst addieren. Und dann haben wir einmal hingeschrieben, naja, was passiert, wenn ich jetzt P mal dieses Element zu sich selbst addiere. Wenn ich also schreibe P Herz, PZ plus 1. Naja, dann addiere ich jetzt mit dieser Kringeladdition P mal das Element zu sich selbst. Das heißt, ich nehme P mal den Repräsentanten und addiere ihn zu sich selbst. Der Repräsentant ist 1 und wenn ich 1 P mal zu sich selbst addiere, dann kommt einfach P raus. Das Ergebnis ist also PZ plus P. Das ist dasselbe wie PZ plus 0. Dann haben wir uns noch überlegt, dass man nicht vorher schon auf 0 kommen kann und das war's. So haben wir gezeigt, dass der Körper wirklich Charakteristik P hat. Ja, das war die ausführliche Version des Beweises. Sie sehen jetzt, ich habe nur geredet, ich habe ein bisschen geschrieben, aber nur so für mich selber gekritzelt. An der Tafel hätte das länger gedauert und ich habe mir auch nicht alles aufgeschrieben, was ich erzählt habe. An der Tafel würde also dieser ganze Beweis, wenn man den mit allen Rechnungen macht, mit allen kleinen Details, wirklich, wirklich, wirklich lange dauern. Eine Vorlesung ist da sofort rum, wenn man damit anfängt. Und das ist einer der Gründe, warum ich meistens diese ganzen Rechnungen nicht alle zeige, sondern nur manche. Der Grund ist einfach, dass wir manche dieser Rechnungen so ähnlich schon häufiger gesehen haben. Das heißt, sie lernen da nicht mehr Neues. Die einzige wirklich spannende Stelle ist die mit dem Inversen für die Kringelmultiplikation. So, das war der Punkt mit der Hilfsbehauptung, mit dieser Abbildung. Das haben wir jetzt ausführlich geklärt. Und ich hoffe einfach, dass Sie insgesamt Spaß hatten an dieser Podcast-Folge, dass die vielen kleinen Details, die man nachrechnen muss, nochmal deutlicher geworden sind. Wichtig für Sie ist ja, dass Sie das im Zweifel selbst können. Und damit meine ich nicht, dass Sie selber auf so eine Idee kommen für so eine Hilfsbehauptung und für so eine Abbildung und so weiter, sondern was ich meine ist, dass wenn Sie gefragt werden, ist das und das ein Körper oder ist das und das ein Ring, dass Ihnen dann klar ist, was Sie alles zeigen müssen. Denn normalerweise ist das der Schlüssel. Wenn man bei diesen Eigenschaften irgendeine vergisst, dann ist das vielleicht genau die, wo es schief geht. Stichwort meine eigene Übungsaufgabe in meiner eigenen linearen Algebra. Ich habe Ihnen die Geschichte ja erzählt. Was auch passieren kann, ist, dass an irgendeiner Stelle wirklich ein Kunstgriff nötig ist und dass man da nicht einfach nur durch Nachrechnen draufkommt. Wenn das in einer Übungsaufgabe so wäre oder irgendwann später mal in einer Klausuraufgabe, dann würde es da auf jeden Fall irgendeinen Hinweis geben. Hier zum Beispiel, wenn das eine Übungsaufgabe gewesen wäre, hätte ich sagen können, hier, bla bla bla, rechnen Sie das mal alles nach, das meiste ist ganz einfach. An der Stelle gebe ich Ihnen einen Hinweis und dann hätte ich Ihnen zum Beispiel diese Abbildung als Hinweis geben können und dann hätten Sie vielleicht schon die richtige Idee gehabt, wie man da drauf kommt. So, das war's. Puh, jetzt habe ich lange gequatscht. Ich suche mal die Ausstiegsmusik mit der Sendung mit der Maus, weil die so schön ist. Mal gucken. Blende die hier langsam ein. Genau, da ist die Musik. Und ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Podcast-Folge.